Hi, this is Tomer, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 295. Ich kann es auch nicht fassen.
Crazy.
Live aus Neumünster, aus dem E-Sports-Event von Land.
Holsterhallen heißen sie, glaube ich.
Holsterhallen, genau. Wir sind hier auf der Bühne von Keep 7 und nehmen live am Samstag Radio Ravnica hier von der Bühne auf. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Umgebung ein bisschen anders ist. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fahrhaften Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen fertig. Ich habe gestern ja schon ein bisschen geholfen so mit dem Aufbau und allem drum und dran. Und wir haben gerade eben schon eine Runde Commander gespielt.
Yes.
Und natürlich war ich als Erster draußen. Ja, beim Commander absolut, das ist absolut beste Format der Welt.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Es ist super cool. Wir sehen hier gerade vor uns sind, glaube ich, die ersten Leute, die das Lorcana Pre-Release gespielt haben.
Yes.
Wir sind hier auf einer eigenen Stage. Es gibt noch eine Hauptstage, wo halt gerade, ich glaube, Rocket League gespielt wurde und gerade eben FIFA gespielt wurde.
Ja, genau. Rocket League ist momentan dran.
Genau. Und genau, die Star Wars-Leute sind noch dran, Magic-Leute sind noch dran. Wir haben zum Beispiel Leute noch da wie Solaris, der im RCQ mitspielt. Bei Lorcana haben wir Leute wie Pascal, This is Beats zum Beispiel mit dabei, Fischkopf ist hier. Und Smash Lunatic auch zum Beispiel. Und natürlich wir.
Ja.
Und also das Event ist mega. Es sind Cosplayer da, es ist alles Mögliche. Sparkasse ist hinter uns
auf
irgendwo.
Jeden
AOG Grading zum Beispiel auch. Schon crazy tatsächlich, was man alles zusammengeworfen hat.
Ich habe eben schon mal so mit ein paar Leuten gesprochen und habe auch gesagt, das ist auf jeden Fall eine wilde Mischung aus TCG-Area, die hier wirklich sehr viel Platz einnimmt wegen den Tischen, mit drei verschiedenen TCGs, dann natürlich der eigenen Bühne, dann natürlich dem Store von Keep 7. Dann gibt es so eine kleine Anime- und Manga-Ecke, die ist aber quasi gegenüber von uns mit mangaküche.de, mit so kleinen handgemachten Shops, wo man auch Fotos machen kann und so weiter.
Krassen Fotografen tatsächlich. Du musst den mal
Fotograf,
auf Instagram gucken, der ist wirklich einer der, der Top Cosplay-Fotografen, die wir haben.
Ja.
Mega.
Und dann halt hinter uns, also so schräg hinter Marc, ist halt die große E-Sports-Bühne, wo seit heute Morgen eigentlich auch schon Events laufen. Also hast du eben schon gesagt, FIFA wird da eben gegeneinander gezockt.
Ja.
Wo ich auch dachte, okay, die übertrage jetzt auch einfach Bundesliga anscheinend.
Ja,
aber das liegt nur an FIFA.
Ja, es ist ja nicht nur irgendwas, sondern sie haben tatsächlich Qualifier gespielt über, ich glaube, ein halbes Jahr lang oder jetzt, in ganz Schleswig-Holstein, um hier halt wirklich die Besten der Besten zu krönen. Wir haben noch Valorant vor uns, wir haben noch Smash Brothers vor uns und wir haben noch League of Legends vor uns.
Ich glaube, da wird es sich nochmal hinten raus ein bisschen füllen tatsächlich. Aber dementsprechend, wir sitzen auf jeden Fall hier und nehmen unsere Folge Radio Ravnica auf.
Ist ganz wild zuzusehen, weil uns ganz viele Leute auch manchmal so mit Side-Eye angucken. Das ist ganz wild.
Was machen die? Warum höre ich das gar nicht?
Warum sitzen die denn da?
Genau. Aber wir haben auch noch ein paar Themen heute mitgebracht.
Ja.
Deswegen, entschuldigt, dass ich aufs Handy gucke, aber wir haben drei fabelhafte Themen. Wir besprechen zum einen die Regel-Updates von Final Fantasy, denn da hat sich eine Sache getan, was Saga-Spieler auf jeden Fall
Thema
weiterbringen wird oder was ein bisschen was ändern wird. Dann haben wir ein Community-Thema von euch aus dem Discord, wie mulligant man richtig in Magic the Gathering. Und zu guter Letzt, wir haben es die letzten paar Male ein bisschen vercheckt, aber wir werden noch mal ein paar Fragen Ask Us Anything machen. Dementsprechend hoffe ich, dass eure Frage auch diesmal mit dabei ist.
Yes.
Und ich würde sagen, lass uns direkt mal reinstarten ins erste Thema.
Yes.
Und zwar, Final Fantasy ist jetzt mittlerweile kurz vorm Release. Wenn das hier rauskommt, ist Pre-Release.
Ja. Und wir sind
auf der Dokomi.
Auf der Dokomi.
Genau.
Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Das ist ja crazy.
Deswegen, es ist ganz viel los. Und wie üblich bei einem neuen Magic the Gathering Set, es gibt ein Rules-Update. Also nicht so viele Regeln, die sich verändern. Es wird nur die neuen Regeln offiziell zum Rulebook hinzugefügt. Wir haben halt sowas wie Tiered oder eben die Saga-Kreaturen.
Genau.
Und das sind alles, das muss ja auch irgendwo im Regelwerk eingebaut werden.
Genau.
Und deswegen gibt es halt zu allem ein Update, was halt immer durchgeht, für alle Judges zum Beispiel, um nachzuschauen, was es halt für einen Unterschied macht.
Super wichtig für uns tatsächlich.
Genau. Und dementsprechend, was halt da super, super wichtig ist, ist tatsächlich eine Änderung, was sie mit Saga-Kreaturen, beziehungsweise mit Sagen allgemein machen.
Sagen, genau.
Genau. Wie war es denn bisher und was haben sie geändert?
Also tatsächlich ist es so, dass Sagen immer dann geopfert werden, wenn sie genauso viele oder mehr Sagenmarken auf einem Permanenten liegen, wie Sagen-Chapter da sind.
Yes.
Bedeutet, wenn meine Saga vier Chapter hat und die vierte Marke draufkommt oder aus irgendeinem Grund am Ende zwei Marken draufkommen und damit fünf Marken draufkommen, sind gleich oder mehr Marken auf dieser Karte wie auf dem Saga-Token am Ende sind oder auf dem Saga-Permanenten sind. Ja. Dann wird das Ding geopfert.
Ja.
So, das hat dazu geführt, und das ist das Wichtige dabei, Ursas Saga und Blood Moon.
Eine wichtige Interaktion in Modern.
Super wichtig, hat mir mein Level 2 Judge gebracht, weil ich diese Frage 7 Mal in einem Tag beantwortet habe.
Sehr gut.
Und es ist tatsächlich so, wenn man eine Ursas Saga besitzt, die Ursas Saga ist ein Land, Enchantment Saga, ja, wo jede Runde eine Marke draufkommt. Und Blood Moon sagt halt, Karten haben keine, also Non-Basic Lands sind Mountains und haben damit keine anderen Effekte, außer dass sie ein Mountain sind.
Ja.
Und damit, wie viele Saga-Chapter hat ein Mountain?
Zero.
Genau, keine. Bedeutet, wenn eine Ursas-Saga gespielt wird, sind mindestens genauso viele Marken drauf, wenn nicht sogar mehr als null.
Ja.
Und, dann und damit wird sie geopfert.
Ja.
Und das haben sie geändert.
Das haben sie jetzt geändert. Hintergrund sind natürlich die Saga-Kreaturen, ja, die nochmal anders interagieren. Es gibt so Sachen wie Humility,
Dressdown.
Es gibt sehr viel mehr Karten, die aus einer Saga-Enchantment-Creature eine Kreatur ohne Effekte machen. Und um dem ein bisschen vorzubeugen, haben sie genau diese Regel jetzt ausgegeben. Es wird jetzt nicht mehr geschaut, wie viele Chapter gibt es und wie viele Marken sind da drauf. Und wenn jetzt eine Kreatur alle seine Fähigkeiten verliert, muss sie nicht mehr gesacrificed werden, denn sie ist noch eine Kreatur.
Genau. Oder auch tatsächlich, und das ist das Spannende, Ursas Saga wird demnächst auch auf dem Spielfeld liegen bleiben.
Sie ist dann nur noch ein Mountain.
Weil sie dann nur noch ein Mountain ist, genau.
Genau. Inwieweit glaubst du, ändert es, also wird das viel ändern für Modern?
Ja, unendlich viel.
Krass.
Weil, nicht nur für Modern, auch für Legacy, weil man jetzt in Decks, die Blood Moon selber spielen, auch Ursas Saga spielen kann, was vorher ein No-Go war, weil du das Land nicht spielen konntest.
Genau.
Und halt immer noch das Mana rausziehen kannst. Oder wenn du keinen Blood Moon hast, dann ist die Saga wieder befreit und kannst geilen Shit mit der Saga machen. Also gerade für die Ursas Saga ist das ein unglaublich krasses Update.
Glaubst du, die haben das, also klar, wir wissen natürlich, dass der Hintergrund kommt von Saga Creaturen, um da halt diese Effekte vorzubeugen.
Du willst halt nicht eine Humility spielen oder einen Dressdown spielen und irgendwie 5 Kreaturen beim Gegner, die er mit Saga-Token und keine Ahnung, auch für Commander mit Tom Bombadil irgendwie am Leben erhält, weil es halt ein geiles Commander-Deck ist.
Ja.
Willst du halt nicht sagen, okay, ein Dressdown, dein Board ist weg.
Es ist so ein einseitiger Board-Wipe.
Er ist halt übel.
Ja, ja, genau. Und das ist halt das eben das Ding. Glaubst du, die haben da an auch Ursas Saga und andere Saga-Interaktionen gedacht? Oder ist es nur für die Edge-Cases, wenn auf einer Saga noch ein anderes draufkommt?
Ich glaube schon, dass sie daran gedacht haben. Ich glaube nicht, dass ihnen die... Entschuldigung für meine Stimme. Ich glaube nicht, dass
die... Das ist halt
die,
eine Messe, ne? Deswegen.
Ja, ich glaube nicht, dass die,
auch reden.
Die Relevanz tatsächlich für diese Leute so krass war, dass sie gesagt haben, nope, das nicht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Relevanz groß genug war, als dass sie gesagt haben, okay, wir ändern das, aber dass wir das nur für Kreaturen-Saga ändern oder so. Sondern sie haben gesagt, ja, machen wir für Sagen, das ist ja was ganz Cooles. Und ich glaube tatsächlich, dass das für Ursas-Saga ein unglaubliches Problem bilden wird.
Ja.
Ich glaube, dass es sowohl in Modern wie auch in Legacy einfach eine unsagbares Problemkarte werden wird, die wirklich, wirklich, wirklich gefährlich wird.
Das heißt also, man würde quasi eine Ursas-Saga spielen, sagen wir mal, die bleibt auf dem zweiten Chapter, dann kommt ein Blood Moon, das heißt, die Chapter-Marken bleiben aber auch drauf. Also
genau.
Es ist einfach nur ein Mountain mit Lore-Counter.
Genau.
Und dann könnte die ja entfernt werden, man kann einfach wieder weitermachen.
Genau, man macht ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Oder du kannst halt auch, wenn ein Blood Moon liegt, einfach eine Ursas-Saga droppen. Wenn der Blood Moon removed wird, fängt die Saga bei 1, 2, 3, einfach ganz normal an zu ticken.
Das ist schon krass.
Und das ist schon krass tatsächlich.
Auf jeden Fall. Also ein paar spannende News auch für Formate, die jetzt nicht so viel
für
Einfluss
haben. Für Commander wird es halt krass.
Und für Commander wird es halt auch auf jeden Fall krass. Das heißt aber auch, wenn ihr irgendwie Saga Creatures spielt und aus irgendeinem Grund fängt dieser Saga-Part an, normalerweise dafür zu sorgen, dass halt irgendwas zerstört wird, dann wird das in Zukunft nicht sein. Im Zweifel natürlich einen Judge vor Ort fragen, wenn ihr im Pre-Release seid. Oder nochmal selbst die Regeln nachlesen. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Regel, wo wir irgendwie auch nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt im Zuge von Final Fantasy jetzt aber wieder über Ursas Saga reden.
Ich habe da aber auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin ganz ehrlich, das zeigt halt, dass Wizards halt immer noch smarter ist wie ich. Sind wir ganz ehrlich, ja?
Man kann's kaum glauben, ne?
Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass bei den Ursas Saga mit Dressdown ja ein direkter Tod passiert. Dann habe ich einfach nicht gedacht.
Ja, total. Also es kam ja auch in der Preview quasi gar nicht so vor, dass dieser Use Case anfangen würde.
Das liegt aber auch daran, dass ich diese Summons unglaublich scheiße finde. Und zwar allesamt. Ich habe ja auch im Livestream zum Beispiel, bin ich über die drüber gegangen und immer über die Spoiler, immer wenn das Summon kam, habe ich die übersprungen.
Krass.
Und habe gar nicht drüber geredet, weil ich sage, die sind bis auf dieses Bahamut-Ding und dieses Knight-Ding, finde ich die alle so unendlich schlecht und scheiße, dass ich das schon gar nicht machen möchte.
Ich finde die eigentlich schon ganz funny. Also sie sind ja nicht dafür gedacht, mehr als nur kurzzeitig da zu sein, dass man halt einmal angreifen kann. Wenn man ein bisschen drumherum spielt, kann man sie auch irgendwie länger behalten. Also,
flavortechnisch ist es ja auch richtig tatsächlich.
Genau. Also ich finde sie gar nicht so schlecht und dafür können sie halt mehr machen. Also das ist eine Kreatur, wie zum Beispiel Fenrir, die Land raussucht, gleichzeitig noch eine Kreatur ist, die angreifen kann und dir noch Karten zieht. Das kannst du halt mit einem Cultivate nicht machen.
Also, das ist richtig.
Das ermöglicht so ein bisschen den Rahmen, aber ich weiß, was du meinst. Sie sind ein bisschen... Man ist es nicht gewohnt von Kreaturen,
dass
sie so schnell wieder weg sind. Ne?
Deswegen, also es ist... Und sie sind halt nicht stabil, sie sind anfällig für jegliche Art von Shit und ich weiß nicht, ich find's nicht gut. Ich finde die einfach nicht gut und es gibt Leute, die feiern.
Ja.
Also gerade die Leute, deswegen habe ich es gerade eben erwähnt, so mit Tom Bombadil oder so, die Saga-Decks wirklich spielen, die feiern das so unglaublich, dass sie da was machen können und deswegen ist es schon cool. Für die Leute, für mich halt überhaupt nicht.
Aber lustig, dass du sagst, dass bestehende Commander-Fans sich auf das Set freuen. Es gibt eine Karte, wo ich gerade mal kurz nachschauen muss, woher es die gibt, die mir unfassbar viel Bock macht, ein altes Deck von mir aufzubauen. Und zwar The Wandering Minstrel. Das ist ein 2-Mana 1-3 mit dem einfachen, relevanten Text für das Deck, für was ich es haben möchte, ist Lands you control, enter untapped. Und es hat eine aktivierte Fähigkeit mit 3 und 5 farbig. Also es ist ein 5-farbiger Commander-System. Und da habe ich Bock, Maze's End Gates drumherum zu bauen. Das ist eine der letzten Karten, die gepreviewt worden ist. Deswegen habe ich es letzte Woche nicht reingekriegt.
Aber die ist aus dem Standard-Set. Titans.
Titan, ja.
Bloom Titan spielt 4 von den Amulets und 4 von den Ursachsager, weil sie es brauchen. Mit dieser Karte, also vielleicht blendest du sie
die ist
irgendwo ein.
Safe.
Diese Karte wird Titan unglaublich ätzend machen. Oh mein freaking Gott. Ja, ach du Scheiß. Die habe ich noch nicht gesehen. Und oh mein Gott, Modern-Spieler, ihr seid was?
Ich liebe es vor allen Dingen, das ist eine 2-Mana-1-3 mit Lands You Control Enter Untapped, aber es hat noch 8 Zeilen Text darunter, die um Towns geht. Also das heißt, wenn du 5 oder mehr Towns hast, bekommst du einen 2-2er und für 8 Mana kannst du aktivieren und ziehst Karten jedes Town oder so?
Nee, bloß alle Kreaturen kriegen plus X plus X.
Du Towns hast.
Ist nicht relevant.
Ist egal.
Aber dass sie Endtappt die Länder reinbringt, eine grüne Kreatur ist, für die du Green Sun zenieten kannst, der in Modern mittlerweile legal ist, das ist insane.
Das ist total. Und vor allem, es gibt so viele Kleinigkeiten wie halt Rampant Growth. Das Basic Land kommt Untapped rein. Hast direkt schon Mana wieder mehr zur Führung. Bounce Lands. Du kannst halt mit 2 Ländern 3 Mana direkt machen, wenn du es ausspielst. So, was halt
Bounce Lands, genau.
Super interessant ist. Also allein diese Karte mit diesem einfachen Text hat mir schon wieder gesagt, okay, ich fühle mich für Commander, das wird mein Garth One-Eye Gates Deck einfach ersetzen.
Ja,
so, da wird ein schönes Landfall-Thema drin drum gebaut. Aber halt auch für Emulatiten extrem.
Emulatiten ist das insane.
Gibt es sonst noch Karten, die dir so auch nach der letzten Folge noch irgendwie im Kopf geblieben ist, wo du sagst, okay, da hast du die Fühler nach ausgestreckt?
Tatsächlich wenig. Es gibt so 1-2 ganz coole Karten, die halt so vielleicht Play sehen könnten.
Ja. Yeah.
Es gibt den roten exilenden Artefakt oder oder macht 3 Schaden auf eine Kreatur, sie wird exiled.
Ja. Yeah.
Der heißt Suplex.
Ah,
und der Fun Fact ist ja, dass es mit dem Zug.
Ja.
Es gibt diese Szene mit dem Zug und dann kannst du da rein. Der ist ganz cool. Und es gibt auch so 2-3 andere Sachen, wo ich sage, boah, das ist spannend, das finde ich ganz cool. Aber jetzt nichts, wo ich sage, so, boah, krass, Final Fantasy wird alles brechen, weil es bestätigt einfach meine Theorie.
Ja.
Das Set selber, die UB-Sets, sind ein wenig schwächer wie die Standard-Sets, weil ich würde es vom Niveau wie Aether Drift einsetzen. Vom Power-Level her.
Kommt wahrscheinlich hin.
Ja. Nur, dass es ein bisschen mehr gehypt wird, weil es halt Final Fantasy ist.
Klar.
Aber am Ende des Tages werden davon nicht so viele Sachen gespielt werden, glaube ich.
Eine Karte, die ich noch kurz reinwerfen will. Wir haben eben Commander gespielt. Ich habe Captain America gespielt. Und eine Karte, die ich dann nachher noch auf dem Feld hatte, aber leider nicht mehr nutzen konnte, wie Captain America es wollte, ist Excalibur aus Assassin's Creed.
Genau.
Final Fantasy bringt uns das Sequel, Excalibur 2.
Oh Gott.
Wo ich bin gespannt, das ist ein Einmaler Legendary Artifact Equipment. Wenn du Life gains, bekommst du einen Charge Counter drauf und die equipped Kreatur bekommt +1/+1 für jeden Charge Counter auf Excalibur. Ist keine spannende Karte. Ich fand's einfach
ist
nur
mit
witzig.
Das ist Saga super.
Kannst du raussuchen, ja, das stimmt, das stimmt.
Ist nicht gut.
Aber war halt so ein Fall, wo ich mir dachte, okay, wie geil ist es dann nicht nur Excalibur zu spielen, sondern Excalibur 2. Und es kommt aus zwei unterschiedlichen Universes Beyond Sets. Deswegen.
Ja, das ist insane. Ja, aber gut, Excalibur ist halt auch so eine Saga, die sich halt auch immer wieder wiederfindet. Das finde ich auch so interessant, wenn Universe Beyond ja jetzt weiter gesetzt wird. Mhm. Es gibt ja Sachen, die auch dort in einem Crossover teilweise ja. passiert sind. Was machen wir denn mit diesem Crossover?
Ja.
Das wird ganz, ganz, ganz wild und ganz, ganz, ganz witzig, glaube ich.
Auf jeden Fall. Aber ja, das soweit zum Regel-Update und erweiterte Gedanken zu Final Fantasy. Auch die Frage natürlich an euch, wie habt ihr Bock aufs Pre-Release? Werdet ihr beim Pre-Release mitmachen? Habt ihr euch schon was vorbestellt oder ja, echauffiert ihr euch zurecht über die viel zu teuren Preise? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wir haben mal wieder ein Community-Thema von euch, wo wir euch, also ihr schreibt uns beim, in unserem Radio Afrika Discord in den Themenvorschlägen-Thread Themen, die wir länger besprechen. Und jetzt sind jetzt gerade...
Aber Robin, wie kommen die Leute denn in den Discord?
In der Videobeschreibung oder in den Shownotes ist ein Link zu unserem Discord. Einfach dort joinen, euch anmelden und dann seid ihr schon dabei. Ihr werdet da rumgeführt. Wir haben fabelhafte Events wie natürlich Turniere, Ask Us Anything, zu denen wir später kommen und noch vielen, vielen mehr. Dementsprechend schaut gerne vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Und wir haben jetzt hier ein Thema von... Bole Bole, was weitergeleitet wurde von Cedric Noodleforce, Fabler Famott, der das mal weitergeleitet hat in unser Themenvorschlag-Thread. Und da wurde folgender Kommentar abgelassen. Ihr könnt mal das Thema Mulligan besprechen. Da fällt mir als neuer Spieler manchmal etwas schwer. Erstens, wie entscheide ich, ob meine Hand gut ist? Hat man mit Double Mulligan überhaupt eine Chance gegen einen Gegner, der keinen genommen hat? Mhm. Macht es Sinn, bei einem Best of Three eventuell das zweite oder das erste direkt aufzugeben, um das zweite dann zu spielen? Und was uns noch so dazu einfällt. Also allgemein das Thema Mulligans, ein wichtiges Thema, die man könnte darüber argumentieren, aber ich würde sagen, eine der wichtigsten Entscheidungen in Magic, die direkt zu Beginn ein bisschen vorgibt, ob du überhaupt eine Chance hast oder nicht.
Meiner Meinung nach die wichtigste Entscheidung.
Ja, definitiv. Aber hol uns doch erstmal kurz ab, wie funktioniert aktuell der Mulligan in Magic?
Welcher?
Der aktuelle, normale...
Nein, aber für welches Format?
Ach so, ja, erstmal für Competitive.
Also gut, also wir reden von einem 60-Karten-Format.
Genau.
Es passiert so, ihr wischt euer Deck, ihr legt sie hin, ihr zieht 7 Karten. Schaut auf eure Hand, wenn sie euch nicht gefällt, dann habt ihr noch zum Glück noch eine zweite. Nein, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, deine Hand wieder ins Deck zu mischen, alles komplett durchzumischen und dann wieder 7 Karten zu ziehen, aber du musst eine Karte unter dein Deck legen.
Wenn du diese Hand hältst.
Wenn du diese Hand hältst.
Genau.
Wenn diese Hand immer noch nicht schön ist, weil die kein Länder drauf sind oder ähnliches, dann mischst du sie wieder rein und ziehst wieder 7
ja.
und kannst musst zwei Karten drunter legen. Und zwei ins Voll. Das heißt, du legst immer mehr Karten drunter. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du immer mehr öfter Looks hast. Du mischst halt jedes Mal alles wieder neu rein.
Genau. Und das ist im Endeffekt die Idee. Du ziehst immer wieder 7 zu und du legst dann so viele Karten unter dein Deck, wie häufig du Mulligans genommen hast. Das ist ein bisschen anders. Wir hatten vorher andere Regeln, wo du dann nachher noch gescryed hast.
Genau, du hast weniger gezogen und hast dann gescryed. Davor durftest du auch nicht mal scryen, sondern hast einfach noch weniger gezogen. Es gab auch noch eine andere Form. Es gibt noch den Highlander zum Beispiel, den Highlander Mulligan, der so ähnlich funktioniert wie der von Lorcana. Das heißt, du hast deine Starthand, du legst 4, 5 Karten weg, die du nicht magst, ziehst von oben vom Deck neu und mischst den Rest dann rein. Ähnlich hieß Lorcana ja zum Beispiel auch.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Mulligan-Regeln. Das ist die offizielle, der aktuelle London Mulligan, so heißt er auch, weil er auf der Pro Tour London oder was
London,
Pro Tour?
London,
zum ersten Mal eingesetzt worden ist. Das ist so, wie man standardmäßig in Magic the Gathering Mulligans nimmt.
Genau.
In Commander kommt noch eine Zusatzregel hinzu, generell im Multiplayer-Format muss man dazu sagen, wo der erste Mulligan free ist. Das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr schon mal einen Mulligan genommen habt, eine Karte drunterlegen, sondern ihr könnt einmal for free quasi 7 neue ziehen, euch dann entscheiden, die zu keepen oder nicht.
Genau.
Ist auch nur oder hauptsächlich im Commander relevant und wird in der Regel nochmal angesagt, wenn es in Two-Headed Giant oder andere Formaten eben Gehör findet.
Genau.
Genau. Auf was achtest du denn bei einem Mulligan? Wenn ich jetzt einfach, sagen wir mal, ich spiele Standard, ich habe jetzt einfach 3 Länder, einen 3-Drop, vielleicht noch irgendwie einen 4-Drop und einen 1-Drop. wonach entscheide ich mich? Was sind Kriterien, wie ich weiß, dass diese Hand gut ist oder nicht gut ist?
Zuallererst muss man wissen, was für ein Deck man spielt.
Ja.
Spielt man ein aggressives Deck, ein Control-Deck, ein Midrange-Deck? Und dann kommt es darauf an, was braucht man? Sagen wir, wir müssen sowieso alles durchgehen.
Ja.
Wir beginnen mit einem Agro-Deck. Yes. Ein Agro-Deck basiert normalerweise darauf, dass man ein bis zwei, maximal drei Länder draußen hat.
Ja.
Und dann aber möglichst viele One-Drops, Two-Drops und sowas hat, damit du möglichst schnell dem Gegner ins Gesicht prügelst.
Genau. Du willst effizient sein und jede Runde dein Mana nutzen.
Genau. Und das mit möglichst genug Damage, um den Gegner schnell zu vernichten, tatsächlich. Ja. Und deshalb willst du keine Hand haben, wo du 5 oder 6 Länder hast.
Ja.
Weil jeder von euch kennt das, der schon ein bisschen gespielt hat, so, ich habe jetzt schon 6 Länder. Wie hoch ist schon die Chance, dass ich noch mehr Länder ziehe?
Pi mal Daumen ziehe ich alle 3 Züge ein Land. Da wird auch jetzt sicher ein Spell drauf sein, wenn ich schon 6 in der Hand habe.
Und das, so funktioniert Magic halt nicht.
Ja.
So funktioniert das RNG nicht. Es kann funktionieren, aber es muss es halt nicht.
Genau.
Und dementsprechend macht das nicht. Wenn ihr Mulligans wirklich macht, dann schaut, dass ihr womöglich versucht, aggro-mäßig 1 bis 2, maximal 3 Länder zu haben und dann viele One-Drops oder Effekte. Wenn ihr auf Kreaturen aggro unterwegs seid, dann versucht ihr natürlich möglichst viele One-Drop-Kreaturen zu haben.
Ja.
Weil es bringt euch dann auch nichts, wenn ihr sagt, hey, ich habe 6 Pump-Spells, ein Land, aber keine Kreatur.
Genau.
Also das ist dann halt so, es ist schwierig zu sagen.
Es hängt halt immer davon ab, was halt euer Deck will.
Genau.
Also das starke Kontrastprogramm dazu ist Control, was natürlich über dem Laufe der Zeit eben Kontrolle aufbaut und da kommen die großen Effekte erst in späteren Zügen. Deswegen ist es wichtiger, die Landdrops nicht zu missen, damit man so schnell wie es geht zu dem Late Game überhaupt hinkommt.
Ja.
Das heißt, dort wäre es schon vollkommen okay oder fast schon notwendig, mindestens 3 Länder auf der Hand zu haben, weil darunter wird es vielleicht schon ein bisschen kritisch und in der Zwischenzeit eben Interaktion, die man halt nutzen kann, um den Gegner ein bisschen abzubremsen. Also sprich ein Counterspell, vielleicht Removal-Spell.
Genau.
Vielleicht hat man schon Turn 4 Boardwipe einfach schon auf der Hand ready, dass man dann auf jeden Fall sicher gehen kann, dass es dann von da aus eben zu einer Stabilisierung eben kommt. Also macht euch auf jeden Fall bewusst, welches Deck ihr spielt, in welche Richtung ihr seid und wie zum Beispiel, und das ist ein ganz guter Gedankendurchgang, den man mal durchgehen kann, ist, was wäre eine optimale Hand für mein Deck?
Genau.
Also wenn ihr euch jetzt jede 7 Karten aus eurem Deck zusammenmischen würdet, worauf würdet ihr achten? Bei einem Agro-Deck, okay, One-Drop in 2-Drop in 3-Drop oder ein One-Drop in 2 One-Drops in 3 One-Drops. Wie auch immer das quasi aussehen könnte, was ihr quasi brauchen würdet, das gibt euch einen ganz guten Gedanken, quasi wie man am besten Mulligant.
Genau.
Wir haben schon gesagt, je mehr Mulligans du nimmst, desto weniger Handkarten wirst du am Anfang des Zuges machen.
Ja.
Wie weit entscheidet denn die Anzahl der Mulligans, wie frei man mit den zu keependen Karten sein darf?
Wenn man runter Mulligant auf 4 Karten, ist es meist schon schwierig, wenn der Gegner 7 Karten hat. Natürlich kann ein Combo-Deck, was zum Beispiel versucht, eine A-B-Kombo zu bekommen, das bedeutet, man braucht Combo-Decks. Man braucht nur 2 Karten, das Spiel zu gewinnen.
Ja.
Es gab damals zum Beispiel den Inverter of Truth und Tassos Orakel in Pioneer. Ganz bekannte Sache. Man wirft sein Deck weg und spielt Tassos Orakel, um das Spiel zu gewinnen.
Genau.
Wenn ich nur darauf mulligane, reicht es manchmal auch auf 4, wenn ich sage, hey, 2 Länder, eine Kombokarte und die zweite Kombokarte, ich brauche nur noch ein Land, gib ihm.
Ja.
Aber im Normalfall, wenn man auf 4 Karten runter ist, kommt man nicht weiter mit.
Ja. Und das ist halt eben das Ding, da kommt es halt auch wieder darauf an, wie gut funktioniert euer Deck oder wie seid ihr mit eurem Deck vertraut.
Ja.
Ein Beispiel, in Pauper spiele ich das Dimir Serpents Deck, also was quasi versucht, so viele Instant und Sorceries in Friedhof zu kriegen, um dann mit Tolarian Terror oder Cryptic Serpent oder Gurmag Angler, wenn man oldschool drauf ist, halt eben günstige Kreaturen rauszubringen und damit halt den Gegner so früh wie möglich zu hauen. Für dieses Deck, was eigentlich sehr viele Control-Elemente hat, also sehr viel Card-Draw, sehr viel Removal, sehr viel Counterspell, mir reicht schon wirklich ein One-Lander aus.
Ja.
Weil wenn das eins dieser Taplands ist, was auch Insel und Swamp ist, und ich habe zum Beispiel ein Snuff-Out, was ich for free spielen kann, brauche ich nicht viel mehr als genau das. Ein Tapland, was ein Swamp ist, und ein Snuff-Out, falls irgendwas schief geht.
Dann gehst du mit Ponder weit. Nee, Ponder ist mittlerweile gebannt, wo?
Aber es gibt Mental Note und Thoughtscour.
Genau.
Und das bringt den Zug zum Rollen, weil die beiden sagen, du millst 2 Karten und ziehst eine Karte. Und ich habe schon wirklich Mulligan auf 5 genommen mit nur einem Land, einem Thoughtscour und 3 Removal Spells off Color, die ich gerade nicht hatte. Und habe trotzdem noch ein solides Match hinbekommen. Genau. Einfach nur, weil wenn du halt wirklich lucky bist mit dem Mill, dass du halt früh die Serpents halt auch droppen kannst und wenn du halt auch jetzt, wenn der Gegner vielleicht ein bisschen langsamer ist, Midrange-Deck spielst, wo du jetzt nicht direkt beantworten musst, dann kann das auch schon komplett ausreichen, um halt so sein Deck zum Laufen zu bringen. Und das ist halt eben, kenne dein Deck, weiß, worauf du hinaus willst und weiß halt auch, was deine Outs sind. Also für ein Combo-Deck, ne, welche Karten suchst du und brauchst du darüber hinaus noch so viel mehr? Für ein Agro-Deck, wie viel Schaden kannst du bis Turn 4 machen und was machst du in einem Boardwipe? So.
Genau.
Und das sind halt immer ganz viele Geschichten, die da reingehen. Gibt es eine absolute Mindestanzahl oder eine Zahl, wo du sagen würdest, ab hier, egal welche Hand du hast, ab hier kein Mulligan mehr?
4.
4, ja.
Ich finde 4 schon sehr tief tatsächlich.
Genau, da hast du halt eigentlich gar nicht mehr so viele Optionen, wirklich was zu machen. Und der Punkt, den der Kollege auch noch geschrieben hat, hat man überhaupt eine Chance, wenn man Mulligan auch nur 2 Mulligans genommen hat, in einem Match gegen jemanden, der kein Mulligan genommen hat?
Das kommt halt darauf an, welche Decks es sind. Wenn man kein Mulligan genommen hat und das ein Agro-Deck ist, man ist aber ein AB-Kombo-Deck und kann Turn 3 comboen, ja. Wenn man aber jetzt zum Beispiel ein Agro-Deck ist, auf 5 Karten runter ist und spielt gegen ein Kontrolldeck, der einfach 3 Removal und 4 Länder gehalten hat, dann wahrscheinlich nein.
Genau. Und da halt auch im Zweifel, also gerade wenn man weiß, dass man mit wenig auch zurechtkommt, im Sinne von einem Combo oder einem Agro-Deck, es kann nicht schaden, die ersten 3 Züge einfach mal trotzdem auszuspielen.
Ja.
Das ist halt eben der Punkt, wo man eben auch sagen kann, hey, okay, vielleicht wird es nicht so gut und man kann ja auch früh scoopen, um keine Zeit zu verlieren. Ja. Aber ich glaube, ich würde grundsätzlich nicht empfehlen, auch bei einer schwierigen Hand sofort zu scoopen und in Game 2 zu gehen.
Wenn du ein Combo-Deck spielst und das du von 4 Karten weiter runter mulligan müsstest, um dem Gegner nicht zu zeigen, was du bist, dann ja.
Okay.
Ansonsten würde ich es da auch nicht machen.
Ja, ist wahrscheinlich auch halt auch besser, die Informationen dann für sich zu behalten, dass der Gegner nicht weiß.
Aber das ist Information Gaming, da sind wir auf einem ganz, da sind wir nicht bei einem Anfänger-Podcast, der euch erklärt, wie man Mulligans macht, sondern da sind wir bei einem High Competitive Percentage Win Podcast.
Genau. Also um nochmal festzuhalten, was so ein paar Steps sind, um euch den Mulligan leichter zu machen. Schaut euch euer Deck an und stellt euch einfach mal die optimale Hand zusammen. Was wäre so ein absoluter Nutdraw für euch und wie schnell würdet ihr dann quasi ins Game kommen? Das ist egal, ob Commander, Standard oder Agro, Control. Einfach mal gucken, mit was würdet ihr am besten zurechtkommen, um euch ein Gefühl zu geben, wonach ihr sucht. Dann Entscheidungen treffen aufgrund eures Deck-Archetyps. Bei Agro reichen 2 Länder, manchmal sogar 1 Land, je nachdem, wie schnell und wie viele One-Drops man spielt. Und halt auf gar keinen Fall mehr als 4 Länder. Control kann auch 3 und 4 Länder halten, je nachdem, wenn man halt einen guten Plan dazwischen hat.
Genau.
Und Combo ist sowieso nochmal eigenes Ding.
Genau.
Also das Demir Serpent Beispiel, mir reicht manchmal 1 Land mit den passenden anderen Karten, da kann man auch mit 5 Karten gut reinlegen. Kannst du dich vielleicht noch ein bisschen dran zurückerinnern, was war so eine Hand, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich nicht halten sollen, aber ich habe es trotzdem gehalten und was ist schiefgegangen?
Also, das Problem ist, man erinnert sich ganz oft daran, wenn es dann nicht funktioniert hat. Es gibt aber die Situation, dass man sich selber bescheißt, weil man sagt, hey, es hat ja mal funktioniert. Das ist auch der Grund, wenn man jetzt eine Hand hält, man hat ein Land und der Rest der Hand ist geil.
Ja.
Tut euch selbst einen Gefallen. Wenn ihr sagt, ihr Mulligan, geht ihr nicht hin und guckt euch die Oberstkarte des Decks an.
Nee.
Weil, wenn ihr nachguckt, wird es ein Land sein und die Hand wäre geil gewesen. Und wenn ihr das nächste Mal in der Situation seid, werdet ihr euch daran erinnern zu sagen, hey, das war ja geil.
Mein Deck war ja nett zu mir.
Aber, genau, aber das wird dieses Mal nicht passieren.
Ja.
Und weil es dieses Mal nicht passiert, werdet ihr dann angepisst. Es ist ganz schlimm, deswegen macht das einfach nicht. Das wird nicht passieren.
Genau, und natürlich das Gute, also gut durchmischen zwischen den Mulligans.
Ja, ja,
also weil, wenn eure ganzen Länder auf einem Haufen sind, dann kann nur effizientes halt Durchmischen euch da rausholen. Aber ich würde sagen, als ein grober Überblick mit so ein paar Ratschlägen, reicht das erstmal aus. Schreibt uns gerne, ob es euch bei der Beantwortung der Frage, wie man Mulligan richtig denn geholfen hat. Und habt ihr denn noch weitere Tipps, die darüber hinausgehen, wo ihr sagen würdet, hey, ich habe diese Erfahrung gemacht mit diesem Deck, das diesen Plan hat, reicht mir das komplett aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ja, wir freuen uns da von euch zu lesen.
Hinten drauf drücken wir den Argot. Yes!
Wie so ein stolzer Papa sitzt.
Ja, ist echt so. Hallo Papa!
live aus Neumünster mit Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Yes. Marc, wie kommen die Leute denn auf unseren Discord-Server?
Das hast du gerade eben schon im Podcast erzählt.
Aber das ist ein anderes Segment.
Ah, das ist natürlich schlecht. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung entweder nachschauen, wer jetzt da für ein Link drin ist, oder in den Shownotes, da ist nämlich derselbe Link drin, ganz genau. Surprising. Und wenn ihr da neu drauf kommt auf den Discord, werdet ihr von unseren Bots durch die einzelnen Räume geführt und dort auch unter anderem den Ask Us Anything-Bereich, wo haufenweise Leute wirklich sehr, sehr coole Fragen stellen und auch wirklich, wir meinen das ernst, Ask Us Anything, ob es gut ist oder schlecht ist, wenn es irgendwie zu persönlich ist, filtern wir es raus, aber fragt uns einfach.
Auf jeden Fall, haut einfach raus. Und so hat es zum Beispiel auch Soku gemacht mit einer Frage, die wir wahrscheinlich schnell abhandeln können. Und zwar, was sagt ihr zu den neuen Sagerregeln in Kombination mit Moon? Ich würde gerne eine Judge-Meinung hören. Haben wir eben schon drüber gesprochen, früher in dem Podcast, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, was bedeutet die neue Saga-Regel für Ursas Saga und Blood Moon Interaktion?
Tatsächlich ist es so, dass Ursas Saga nicht mehr drauf geht, weil jemand einen Blood Moon spielt und die neuen Enchantment Creature Saga-Karten aus Final Fantasy nicht drauf gehen, nur weil man Dressdown spielt.
Genau, aber ja. Wir haben eben schon ausführlich nochmal drüber gesprochen, deswegen schaut da gerne nochmal rein oder spult nochmal zurück. Dann von Jan Tenner die nächste Frage. Ab wie viel Spielmatten hat man ein Problem mit Spielmatten? Ich nehme diese Frage persönlich.
Oh, scheiße, ich auch. Du hast ja einen so einen Teil.
Ja, ja.
Ich habe ja drei.
Ja, es ist
in der Wohnung verteilt.
Ja.
Und ich habe ja die Lorcana Store Championship bei uns gewonnen.
Ja.
Und ich habe die Playmat verschenkt. Weil ich diese Playmat nicht haben wollte, weil ich so viele freaking Playmats habe. Ja. Ich habe heute noch zwei Stück von dir bekommen. Es ist insane. Also ich glaube, alles über fünf ist ein Problem.
Ja.
Weil bei vier kannst du noch sagen, ich richte ein Commander-Event aus, ich lege euch meine Playmats hin.
Natürlich, natürlich.
Aber
bei trotzdem
fünf,
jeder seine eigene mit.
Aber. Ja, natürlich. Aber bei fünf, ich glaube, bei fünf bist du an einem Punkt, wo ich sagen würde, nee, du hast ein Problem. Digga, du hast ein Problem.
Bei uns kommt noch so ein bisschen dazu, wir haben natürlich so ein bisschen Content-Creator-Geschichte.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war so ein bisschen klar, ich brauche vier passende Playmats für, falls ich mal Commander-Gameplay machen würde, vier passende Playmats, falls ich mal Lorcana aufnehmen möchte, natürlich zwei passende Playmats, falls man mal Star Wars Unlimited spielen möchte.
Ja.
Und da summiert sich das schon. Plus halt eben Event-Playmats, also sowas wie Magicon oder Command-Fest-Playmats. Die nimmt man natürlich auch gerne mit, weil sie haben natürlich auch schönes Artwork, sie sind meistens exklusiv.
Ist eine Erinnerung.
Und es ist eine Erinnerung. Also Problem würde ich es auch nur so aufnehmen, wenn man selbst
Wir haben kein Problem.
Gar kein Problem an dieser Stelle. aber vielen, vielen Dank für deine Frage.
Yes.
Die nächste Frage kommt von Kainu. Bin noch relativ neu in Magic, aber ich mag eure Videos, die waren unterhaltsam. Aber wie viele Formate gibt es denn in Magic? Kannst du sie jetzt gerade alle aufzählen?
Nein.
Nee?
Es
also
sind so
alle
viele,
offiziellen Formate?
Es sind so viele, dass ich nicht kann, weil es gibt ja auch so Sachen wie Mumia und die sind halt exklusiv für Online Magic Arena.
Ja.
Also wir können ja mal grob durchgehen. Wir haben Pauper, Standard, Modern, Legacy, Vintage, Commander, Draft, Sealed,
Oathbreaker, Block Constructed.
Block Constructed ist absolut richtig.
Explorer gab es mal, ist jetzt mittlerweile Pioneer.
Wir haben Pioneer auch vergessen, glaube ich.
Oh, Pioneer.
Sind wir bei 11? Also es gibt viele.
Ja.
Guckt auf der offiziellen Wizards-Seite am besten mal selber nach.
Genau.
Es sind sehr, 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 sehr viele.
Und halt,
zu viele, meiner Meinung nach.
Genau. Und das Ding ist, warum Formate wichtig sind. Es sind hauptsächlich, wenn wir jetzt nur von den 60-Karten-Formaten eingehen, zeitliche Eingrenzungen.
Ja.
Das heißt, wenn ihr alle Karten spielen könnt, die jemals geprintet worden sind, mit Bannliste, dann Legacy.
Vintage oder Legacy.
Vintage oder Legacy. Wenn ihr so ab 2003 ist, glaube ich, Modern, ab dem Modern-Card-Frame plus die Modern Horizons-Sets halt eben zocken wollt, dann seid ihr halt eben im Modern. Alles ab 2011, also Return to Ravnica ist Pioneer.
Ist es nicht 2013?
Ich meine, es ist 2011, aber kann auch sein, dass es falsch
ist. Weil es halt, ich dachte, es wäre genau 10 Jahre nach Modern.
Okay.
Deswegen habe ich predicted, dass sie halt irgendwie in ein paar Jahren ab 2023 das auch machen werden.
Das wäre funny. Und halt alles, was aktuelle Sets nur angeht, das ist Standard und das rotiert alle 3 Jahre. Also
genau.
Standard ist das einzige Format, was alle 3 Jahre rotiert.
Aktuell, wir wissen noch nicht, wie es dann ist.
Genau, technisch gesehen gäbe es noch Alchemy, aber das ist Magic Arena Only mit digitalen Karten, auf das wir jetzt nicht so krass eingehen.
Ja, Mumie gibt es halt auch zum Beispiel, wie gesagt. Ganz viele eigene Formate.
Genau, und deswegen, die wichtigsten Formate sind, glaube ich, wirklich Standard, Pioneer, Modern, wenn ihr 60 Karten spielt. Ja. Ab Singleton-Formate, also wo ihr jede Karte nur einmal spielen sollt. Commander ist Eternal legal, also alle Magic-Karten, außer die gebannten Karten.
Und auch Casual.
Genau, und ist aber auch Casual, deswegen...
Außer ihr heißt MTG Blackset oder Blacky, dann könnt ihr euch Legacy relevant. Aber ansonsten ist es in der offiziellen Welt einfach nicht relevant.
Genau. Aber ich hoffe, das konnte so ein bisschen die Frage nach den Formaten beantworten. Die nächste Frage ist von Christbaum FFM. Ich sehe immer wieder Decklisten, die Showlands, die Snowlands spielen. Aber ich finde dann keine Karte im Deck, die sich auf Snowlands beziehen oder die Eigenschaften nutzen. Ist das nur ein Flex oder hat es andere Vorteile? Also was wir damit meinen, sind natürlich die Snow-Covered Basic Lands. Nicht einfach irgendwelche Snowlands, sondern halt wirklich Snow-Covered Mountains, Snow-Covered Island und so weiter und so fort. Die haben dieselben Regeln wie die normalen Basic Lands, nur dass sie halt eben die Eigenschaft Snow-Covered haben. Ja. Warum spielt man das?
Weil man die Gegner damit verwirren möchte. Leute, gerade im High-Competitive-Bereich, nehmen ja jedes Prozent mit, was sie kriegen können.
Ja.
Und eine 0,005%ige Chance, dass mein Gegner sich Gedanken drüber macht, ob ich eine Karte im Deck besitze, die mit Snow interagiert oder nicht.
Ja.
Und welche Karte es sein könnte. Ich spiele zum Beispiel Snow-Covered Mountains und er denkt kurz drüber nach, ob ich Scrat drin habe.
Eine Karte,
genau, für ein rotes Mana Schaden in Höhe, der Snow permanent schießt.
Genau.
Nur, dass er da drum herum spielt und sich verbiegen muss, ich diese Karte aber gar nicht besitze in meinem Deck. Dafür spielt man das.
Genau, und es ist halt, dadurch, dass sie dieselben Regeln haben wie normale Basic Lands, ist es aber auch, also hast du auch keine Downside, das zu spielen. Also
eine Karte,
mittlerweile,
es gibt ein paar Karten, es gibt eine Karte, die sogar im Pioneer gespielt wird manchmal, die Valkyrie, die Snow Permanence getappt ins Spiel kommen lässt.
Genau, ich meine, das hat so lange gedauert und Snow Permanence gibt es schon so lange, dass man halt teilweise in Modern waren es einfach strictly better Basic Lands, basically.
Absolut.
Plus es gibt auch so ein paar Shenanigans mit, wenn du für zum Beispiel Field of the Dead unterschiedliche Namen brauchst.
Ja.
Mountain und Snow-Covered Mountain sind zwei unterschiedliche Namen.
Ja.
Und das heißt, es gibt so Use Cases, wo man sagt, manchmal möchte man einfach nur Leute verunsichern, was du meintest, dass man Snow Basics und man denkt kurz nach, okay, gibt es Snow-mäßig Relevantes? Meistens ist es nicht der Fall. Aber es gibt so Nischenfälle, wie halt eben, man vielleicht hat man sowas wie Ascendant Spirit in Pioneer, was halt Mono Blue war, was Snow-Covered Islands gespielt hat, um halt so die Level-Up-Fähigkeiten zu machen.
Genau.
Dann kannst du auch sowas wie Faceless Haven spielen, was auch ein Land ist, was halt Creature Land ist, also wie Mutavault, Vault, nur halt für 3 Mana und es sind 4/4. Hier wird am Glücksrad gedreht.
Ja.
Und solche Sachen. Also es gibt hier und da nicht offensichtliche Use Cases, aber hier und da haben sie schon mal Anwendungen. Meistens ist es jedoch einfach nur zur Verunsicherung.
Genau. Absolut.
Das ist auch noch eine spannende Frage, und zwar von Sturmkrächen bzw. Conny. Bedroht Commander als Casual-Format Competitive-Formate? Mit Ausnahme von CDH. Also in gewisser Weise, ich glaube, bei uns kommt das auch ab und zu mal durch, wenn wir gerade Karten besprechen, das ist was für Commander. Das ist nicht für uns Competitive-Spieler in dicken Anführungszeichen. Aber glaubst du, dass es da schon so eine gewisse... ja, Konkurrenzverhalten gibt, von wegen spiele ich Commander oder spiele ich Competitive-Formate, muss es sich ausschließen oder wie sind deine Gedanken?
Der Punkt ist, ich sage immer wieder so, 95-98% aller Magic-Spieler sind Commander-Spieler.
Ja.
Und da stehe ich zu.
Ja.
Weil das meine Wahrnehmung ist. Ich kann mit einem Commander-Deck überall hingehen und ich finde Freunde, mit denen ich Magic spielen kann.
Es hat eine universelle Sprache.
Genau. Ne? Das war früher 60 Karten Casual.
Ja.
60 Karten Casual oder Commander hat auch noch nie Competitive bedroht. Competitive war immer ein kleines Nischenformat von dem großen ganzen Casual Magic. Und am Ende des Tages geht es nur darum, was bringt dir am meisten Spaß. Und für die meisten Magic-Spieler, sage ich als Competitive-Spieler, ist nicht das Competitive der meiste Spaß, sondern das Casual zu Hause oder mit den Kiddies oder mit irgendwelchen Freunden oder sonst was hinzusetzen und einen schönen Abend zu verbringen.
Ja.
Das ist für die meisten Magic. Deswegen bedroht es gar nicht, sondern es ist halt eine andere Art und Weise, mit Magic zu spielen und mit Magic zu interagieren. Und die Menschen, die Commander-only spielen, die würdest du auch niemals in Competitive Magic bekommen, auch wenn es Commander nicht geben würde.
Ja.
Wir hingegen zum Beispiel haben gerade eben eine Runde Commander gespielt, weil wir nicht nur competitive spielen, sondern eben auch casual spielen.
Ja.
Und deswegen sage ich, 98% aller Magic-Spieler spielen Commander.
Ja.
Das heißt nicht, dass die alle nicht auch irgendwas anderes spielen können.
Total.
Aber es gibt viele Commander-Spieler, die nur Commander spielen. Und das ist vollkommen okay, weil die würdest du im Competitive Environment gar nicht sehen.
Eben.
Denke ich. Man weiß es natürlich nicht, ob es sind, aber das ist so die Meinung, die wir dazu haben.
Ich kann es ganz konkret machen, warum ich glaube, dass auch, also dass es sich zum einen nicht gegenseitig aushebelt oder irgendwie verkrault. Also es, ne, alle Leute sagen, ah, Magic ist ja nicht competitive, weil alle spielen ja Commander, das würde ich auch nicht sagen.
Nee.
Aber ich merke auch, wie es halt auch förderlich sein kann für ein Spiel.
Ja.
Bestes Beispiel, Lorcana ist ja auch in Neumünster natürlich vertreten mit dem neuen Set für Sealed. Und ich grundsätzlich mag Lorcana. Worauf ich aber keinen Bock habe, weil es halt zu anspruchsvoll ist, ist halt diese Tournament, Lorcana.
Da bin ich voll drin. Wie gesagt, neulich Set Championship gewonnen, bin ich voll drin.
Voll, voll. Und ich respektiere das. Und ich habe auch viele Freunde, die Competitive Lorcana spielen. Ja. Ich bin da so ein bisschen raus, weil für mich reicht Magic diesbezüglich komplett aus. Und ich stecke da auch schon mein Geld, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit rein. Und dann brauche ich nicht noch ein Thema, was auch eine ähnliche Aufmerksamkeit braucht. Weil im Endeffekt, ob ich jetzt eine Meta mir anschaue von Magic Pioneer oder von Lorcana, das kommt auch selbe hinaus.
Ja.
Von der Zeitaufwand. Und da vermisse ich, bei Lorcana vermisse ich sowas wie Commander, wo du einfach casual hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier mein Hunde-Spaß-Deck
oder
mein
Besen-Spaß-Deck. 101 Dalmatiner.
Genau, weil wenn du dann sagst so, okay, lass uns Lorcana spielen, du hast dein Competitive-Deck dabei, ich habe mein Besen-Deck dabei, dann
voll okay, nicht, mein Competitive-Deck ist kacke.
Ja, ja, aber man kommt nicht immer direkt auf einen Nenner. Und
dahingehend
ist halt bei Commander schon besser drin, dass man wirklich sagen kann, okay, welches Power-Level spielst du? Und da muss man sich natürlich auch
ich würde sagen, Commander hast du aber genau dasselbe. Du kannst ja auch hingehen und sagen, ich mich hinsetze, ich besitze nur Ojutai.
Ja.
Und Ojutai ist halt ein Bracket-4-Deck.
Aber dann kann ich ja mit dem Wissen sagen, okay, dann nehme ich auch mal ein Bracket-4-Deck.
Ja, aber dann kannst du ja auch dein Competitive-Lorcana-Deck spielen, wenn du sowas besitzt.
Ja, weil Competitive sich sehr viel mehr verändert. Ich meine, wie lange hast du schon Ojutai? Ist auch schon wieder ein paar. Also du hast jetzt schon
wirklich Ojutai besitze ich seit fast 12 Jahren.
Siehst du.
Also als sie rauskam. Wann war denn Dragons of Dark? Es ist Pioneer legal, also muss es nach 2011.
Nach 2011. Genau, also und das ist halt das Ding. So, sowas kannst du halt behalten und es ist und bleibt stark. Wenn ich jetzt mit Lorcana, mit quasi meinem Set 1 Constructed Deck, was damals auch competitive war, irgendwie...
Steelsong, was bis heute relevant ist.
Nenne ich nicht Steelsong, aber dieses Hypercontrol, das ist rot-lila. Das könnte ich, also da fehlen mir einfach zu viele Support-Pieces aus den neueren Sets, als dass ich das jetzt bei einem Turnier wirklich spielen könnte. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Also es kann ein Spiel wirklich ergänzen. Ich glaube nicht, dass es sich halt ausschließt, weil ich glaube, du bist ein ganz anderer Typ Spieler, wenn du rein Commander an Magic rangehst oder wenn du rein Competitive rangehst. Und wenn du Competitive dran bist, ist es nicht so viel Aufwand, ein Commander-Deck zu haben.
Genau.
Und auf der anderen Seite, wenn du halt Commander spielst, ist es auch mal ganz nett, hier und da ein bisschen Schwitzer zu sein. Ein bisschen mal auf ein Turnier zu gehen, mal wirklich zu gucken,
mal was rausgeht. Mal Pioneer auszupacken. Ja. Es muss ja nicht direkt irgendwie Legacy Vintage 15.000 Euro Deck sein. Und dann spielst du Casual Budget.
Ja, einfach mal Stacks spielen, ohne dass der ganze Tisch dich hasst. Oder
genau, weil die Gegner
dich,
sagen, genau, weil die Gegner halt sagen, jo, ist in Ordnung, ist ein normales Format.
Ja, ja, eben. Und das ist halt, es ergänzt das Format, glaube ich, schon. Oder das Spiel sehr. Und ich bin auch froh, dass wir das haben.
Ja.
Dann noch eine weitere Frage von Jan Tenner. Habt ihr ein Lieblingsbrettspiel?
Ja.
Welches?
Assassin's Creed Brotherhood Vengeance.
Ist das ein Brettspiel?
Das ist ein Brettspiel,
okay.
Das mittlerweile, glaube ich, von den Heidelbeeren aufgelegt wird. Das ist Schmutz. Der Kickstarter ist richtig geil.
Ja.
Hat hunderte bis tausende Figuren. Und tatsächlich, ich habe auf Instagram regelmäßig davon gepostet. Tatsächlich spielst du zusammen mit einer bis zu Vierergruppe.
Ja.
Assassinen, die sich zeitgleich auf dem Feld bewegen und dann bewegen sich die Gegner.
Ah, okay.
Und du spielst halt kooperativ zusammen.
Ja.
Das heißt, du kannst zum Beispiel auch, wir können gemeinsam in ein Feld reingehen und gemeinsam angreifen.
Ah, okay.
Oder du läufst vor, machst eine Pfeife, dass die alle weglaufen und dann komme ich von der anderen Seite oder so. Und das kannst du halt alles machen. Gleichzeitig haben wir einen 3D-Drucker, so Gelände noch ausgedruckt für Dächer.
Ja.
Du hast einen Turm, der ist original dabei und so weiter. Und das Krasse dabei ist, sie haben das Spiel so gut eingefangen. Du hast zum Beispiel, während du auf dem Brettspiel bist, dass hinter dir die Decke einstürzt und du nach vorne wegrennst. das ist tatsächlich etwas, das du in dem Spiel erleben kannst.
Krass.
In einem Brettspiel.
Ja.
Und wir haben mit meiner Ex-Partnerin, ihrem Bruder und einem guten Freund von mir, haben wir locker 60, 70 Stunden nur in die Grundkampagne
Krass.
Gesteckt.
Ja.
Zu viert. Und hatten eine wunderschöne Zeit. Und dazu gibt es dann noch Add-ons,
ja.
die dann PvP machen, die dann
cool.
neue Erweiterungen, neue Szenarien machen, ganz andere Umgebung. Und jetzt neulich kam auch noch die Apokalypse raus. Das ist so griechischer Hintergrund. Megaspiel. Kostet aber auch irgendwie, wenn du alles haben willst, keine Ahnung, 600, 700 Euro.
Das ist eines dieser Kennerspiele, von dem ich so viel gehört habe.
Nein, du kannst es komplett casual zocken.
Ah, okay.
Die Leute, mit denen ich gezockt habe, sind alles keine Hardcore-Gamer. Sondern du hast einfach Spaß.
Wer ist aber diese Riesenbox mit Frostpunk oder nee?
Frostmourne oder Gloomhaven gibt es auch noch in der Richtung.
Diese massiven Boxen,
genau.
wo ich denke,
wenn du was Kleines haben willst, auch ein Tipp für euch. Fantastische Reiche.
Ah,
ist ein ganz kleines Brettspiel, Kartenspiel.
Yeah.
Kostet irgendwie 12, 13 Euro.
Schön.
Geht im Endeffekt darum, du mischt, du hast eine Hand. Und da steht zum Beispiel drauf, für jedes Flammenwesen bekommst du 5 Punkte.
Ah, okay.
Und dann wird jede Runde eine Karte aufgedeckt und du kannst entweder unten von dem Stapel nehmen
ja.
oder du ziehst eine neue, musst dann aber eine aus deiner Hand ablegen. Also diese Mau-Mau-Regeln sind es, glaube ich.
Ja, kommt so ungefähr in diese Richtung.
Und das ist insanely funny. Beim ersten Mal denkst du, ah, das ist bestimmt schwierig. Dann scannst du das mit der App und sagst, ich habe 300 Punkte. Und dann machst du es nochmal und denkst, boah, 200 Punkte, das habe ich beim letzten Mal besser gemacht.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Familienspiel des Jahres.
Krass.
Nominiert worden. Ist ultra günstig und saugeil, kann ich wirklich empfehlen. Das sind die beiden, wie ich wirklich empfehlen würde.
Sweet. Ich glaube, meine zwei, die ich empfehlen würde, ist einmal Kings of Tokyo.
Ja.
Was einfach Kniffel ist mit Kaiju-Riesenmonstern, auch von Richard Garfield.
Ja.
Mit saulustigen Karteneffekten.
Ja.
Also es gibt so Bonusregeln quasi on top. Es ist super einfach zu zocken.
Es gibt einen Anubis.
Geht super schnell. Es gibt einen Anubis. Es gibt einen großen Mr. Freeze Pinguin.
Ja.
Es gibt natürlich King Kong so. Und es ist schon echt ein Hammer-Hammer-Spiel. Und das Zweite ist mir gerade entfallen, leider. Ich hatte es eben noch im Kopf, und darfst du nicht vergessen. Jetzt habe ich über...
Skippo?
nee.
Monopoly?
Komm ich aber später
ja.
noch zu. Risiko ist so ein Ding. Ich würde es gerne sehr viel mehr spielen, als das Tour-Risiko.
Ich habe so ein ganz altes Risiko für meine Mom, das sie mir vererbt hat.
Ah, okay.
Von 1900 Batsch mich.
Ja.
Die Dinger sind schweineteuer geworden,
Krass.
Weil die halt nirgendwo mehr gibt. Das sind auch diese mit diesen Dreieck bedeutet das, Sechseck bedeutet das und so. Also da sind keine Figuren bei und nichts.
Ich verstehe.
Richtig krass. Die Rückseite von dem Brettkarton, die ist leer, so alt ist es, weil es da keine Backprints gab.
Ja. Also ich habe das Risiko von Game of Thrones und benutze ganz gerne die Karte davon, aber die Regeln aus dem Base-Set.
Ja, ja.
Weil ich finde, diese Bonusregeln sind irgendwie so ein bisschen weird. Und ich mag halt einfach Game of Thrones, die Welt, und dachte mir halt, okay, dann da quasi die Figuren und die ganzen Regeln aus dem Base-Set auf der Karte von Game of Thrones ist für mich so das Peak-Risiko.
Was ich auch empfehlen kann, das ist das World of Warcraft Wrath of the Lich King Revenge of the Horde oder sowas heißt es, glaube ich.
Das habe ich auch schon häufiger gesehen.
Das ist praktisch Pandemic, das Spiel Pandemic hat sich wunderbar 2020 verkauft, fragt sich wieso. Und das haben sie einfach genommen, haben einen World of Warcraft Wrath of the Lich King Skin drüber gepackt, wo man gemeinsam gegen den Virus, die Horde ankämpft, also gegen die, wie heißt sie, die Seuche.
Die Geißel.
Die Geißel.
Ja.
Die Geißel.
Scourge.
Genau, Scourge ankämpft. Und das ist auch sehr geil, weil man halt auch sowas wie Uncha spielen kann und
das
so weiter.
Krass.
Das ist cool.
Guter Lichtbringer.
Oder Bronzeball.
Flügelschlag.
Flügelschlag.
Das ist ein Spiel, was ich eben noch erwähnen konnte. Das Gute ist, meine Frau und ich, wir sind bei Brettspielen relativ kompetitiv. Also auch so, dass wir sagen, okay,
bei Brettspielen, aber nicht bei Magic, oder was?
Doch, bei Magic bin ich auch kompetitiv.
Aber nicht bei Lokana?
Bei Lokana, doch. Also wenn ich ein gutes Deck hätte, wäre ich auch kompetitiv. Aber ich sehe, diese Einstiegsgrenze ist mir halt zu hoch, als dass ich da jetzt so direkt einsteigen würde. Vor allen Dingen, weil ich halt Magic das auch schon mache.
Ja,
aber deswegen haben wir uns Flügelschlag geholt, weil da macht jeder so sein Ding. Und am Ende kommen so Karten, werden die Punkte gezählt, wie weit man gekommen ist. Es ist ein super peaceful Game. Hat diese geile Engine-Builder-Mechanik drin, dass du quasi, wenn du deine Flügel richtig ausspielst, passiert das und das und das und das. Und du hast so einen Multiplikationsfaktor mit drin, was sehr viel Spaß macht. Und es ist halt einfach entspannt. Du kannst es halt skaliert auch mit bis zu 6 Spielern spielen oder so. Und es ist wirklich ein ziemlich cooles Spiel. Also Kings of Tokyo, Risiko und Flügelschlag. Das wäre meine Empfehlung.
Ja.
Lass uns noch eine letzte Frage reinnehmen von Asterix. Und zwar, wie lange dauert es in der Regel, bis man sagen kann, Karte X oder Y ist in den jeweiligen Formaten gut oder schlecht? Bezieht sich wahrscheinlich so ein bisschen auf jetzt neue Karten aus dem neuen Set, wie zum Beispiel bei Final Fantasy. Hast du da so einen Pi mal Daumen, wo du sagen kannst, okay, ab dann hat sich eine Karte bewiesen?
Frage 1 mittlerweile, weil das Problem ist tatsächlich, dass wir dadurch, dass wir halt so viel Arena haben und so viel
Early Access.
Early Access und so viele Sachen, die Spieler mittlerweile auch hart testen, dass es gar nicht mehr darum geht, hey, wir testen das und du brauchst irgendwie 5-6 Tournaments, um das irgendwie zu machen. Nein, du bist halt instant dabei.
Ja.
Du weißt halt schon vorher, was genau gelaufen ist.
Ja.
Und manche Sachen entwickeln sich erst später. Und am Anfang sagt man, eine Karte ist schlecht und dann wird sie wieder gut. Aber brokene Karten oder gute Karten kann man meistens schon an Release-Date sehen. Und manchmal ist es auch so, dass man an Release-Date noch nicht weiß, wie gut die Karte ist.
Ja.
Die aber dann binnen Tagen nach Release-Date vor dem ersten Tournament auf einmal spiked, weil jeder die haben will. Und das ist bei Lorcana so, das ist bei Magic so, das ist bei jedem TCG eigentlich so.
Ja, ja. Und das ist halt, also ich würde auch sagen, dass die Magic Hive Mind mittlerweile relativ gut ist, gute Karten rauszunehmen. Ich finde aber trotzdem so, ich glaube, spätestens nach 2 Wochen weiß man, was die Winner sind. Also ein bisschen so ein Fall, Ugin, der neue zum Beispiel aus Taki Dragonstorm, hat nicht so den Einfluss gemacht, wie man es in der Previous Season und vorher gedacht hätte. Es ist immer noch eine sehr starke Karte.
Ja.
Cory Steelcutter wurde schon als okay starke Karte gesehen, wurde dann jetzt aber auch mehr und mehr gerade im Standard und auch im Pioneer gespielt. Und Legacy eigentlich in allen Formaten.
Ja.
Und hat es damit auf dem Platz unserer berühmt-berüchtigten Zerstört X gerade Magic.
Ja, das ist richtig. So viel haben wir nicht davon, aber wenn, dann war es wirklich ein Problem.
Wir müssen immer mal so ein Hall of Fame machen mit allen Karten, die wir Magic zerstört haben. Aber ich würde sagen, so nach 2 Wochen hat man schon einen ganz guten Eindruck, wie sich ein Set entwickelt hat, welche Karten relevant sind, welche nicht relevant sind. Aber auch schon in der Previous Season sind wir nicht so weit weg von dem, was man dann auch später sieht. Also dementsprechend hoffe ich, dass wir eure Fragen gut beantworten konnten. Und damit sind wir am Ende von dieser sehr speziellen Folge aus Neumünster.
Mal wieder live.
295, mal wieder live von Radio Ravnica. Am Ende. Wenn ihr uns supporten möchtet, schaut gerne vorbei bei MTG Blackset, auf YouTube vorbei, dort gerne abonnieren, sonst auch Game by Gamery, wenn ihr es hier gerade hört, auf YouTube gerne vorbeischauen oder bei Spotify, Radio Ravnica einfach folgen oder auf welchem Podcatcher auch immer ihr gerade unterwegs seid. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery, dort könnt ihr euch die verschiedenen Tiers raussuchen und eben dort euer Geld in unsere Spardose mit reinwerfen. Und wir können es von dem Podcast finanzieren.
Ohne das wären wir jetzt so krass nicht hier. Also
genau, das müssen wir halt auch sagen. Und da möchten wir natürlich besonders den Goldunterstützern danken. Namentlich zu erwähnen ist Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarder, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha Hart, Cinnamon, Stormen Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.